Ich muss mich nochmal vergewissern. Ich habe hier keinen Ablauf. Gut. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Advent ist mal eine schöne Zeit, ne? Ist eine ruhige Zeit und Kerzen an und alles so schön gemütlich machen und es duftet. Ich habe übrigens schon Plätzchen gebacken, Alex, ne? Bin ich dir schon was voraus? Aber also diese Heike hat da mal so eine Idee hingelegt und da war so Honigkuchen drin nach der Bibel gebacken. Dann habe ich mir gedacht, oh, das hört sich gut an, das versuche ich auch mal. Wunderbar. Also wenn da noch so eins liegt, dann nehmt euch das mit und backt euch diesen Honigkuchen. Der ist lecker, braucht man auch nicht viel von essen, dann ist man schon satt. Also nicht, weil er nicht gut schmeckt, sondern weil er wirklich satt macht. Also Advent ist eine schöne Zeit, ne? Das ist eine besinnliche Zeit und man kommt so zur Ruhe und das ist alles so... Ja, Advent. Advent, die Zeit des Wartens, der Ankunft heißt es ja. Des Wartens auf den, ja, auf die Geburt Jesu. Wir warten ja auf Weihnachten, also es geht ja immer ein Stückchen weiter. Sehen das ja, dieses Jahr ist ja am vierten Advent dann. Ich weiß gar nicht, ob der dann stehen bleibt oder ob der dann der Weihnachtsbaum oder ob beide stehen, keine Ahnung. Ist ja dann Heiligabend und ja, da warten wir ja drauf. Advent, Zeit der Ankunft. Das ist die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist die Zeit der Ankunft. Jesus kommt ja einmal wieder. Und diese zwei Bedeutungen schwingen immer so mit in der Zeit des Advents. Und dann setzen wir uns schön in unseren Sessel und denken, ah, cool, schön. Advent feiern, Plätzchen essen, Kerze anmachen und dann vielleicht noch einen schönen Tee, so einen Weihnachtstee, so mit so Zimt und allen schönen Sachen da drinne, ne? Also ganz adventlich so, ne? Als ich jetzt, habe ja gesehen, der Michael plant ja immer, habe ich gesehen, oh, ich bin jetzt ja dreimal fast hintereinander dran. Also heute bin ich dran mit der Predigt, nächste Woche bin ich dran und dann Weihnachten wieder. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mache ich in meiner Predigtreihe weiter, so wie du das jetzt schon davor gehört hast, oder mache ich jetzt ganz adventlich etwas? Und ich habe mir gedacht, also weil ich ja schon, wie du sagst, seit Anfang des Jahres dran bin, mache ich nicht adventlich. Das heißt, eigentlich mache ich schon adventlich. Ihr merkt das gleich, dass nämlich auch unser Text sehr adventlich sein kann. Auch wenn er so ganz anders ist. Also, ja. 1. Mose, Kapitel 3. Der eine und andere hat es vielleicht schon in meinem WhatsApp-Status gesehen. Und wer nicht, der kann es nochmal gerne nachgucken, was es geht. Ich versuche das ja immer, wenn ich so eine Fliese zu dem Thema habe. Oder habe ich jetzt angefangen, sagen wir mal so. Die dann reinzustellen. Und gestern Mittag habe ich zwei Fliesen reingestellt mit dem, was ich das letzte Mal gepredigt habe und was dann heute noch dran ist. Letztes Mal war es ja diese überaus grauselige Geschichte. Also ich weiß gar nicht, ob es eine noch grauseligere Geschichte, eine noch schrecklichere Geschichte in der Bibel überhaupt gibt. Damit habe ich gepredigt. Das ist da, wo die ersten Brüder, ja, ihr Opfer bringen und der eine den anderen erschlägt. Sein eigen Fleisch und Blut. Ich habe mir so die Tage so überlegt, das ist ja eigentlich der Bruder oder die Schwester, das ist eigentlich so mit das Nächste, was wir überhaupt haben, auch näher als Vater und Mutter. Weil es ist ja, Vater ist nur ein Teil, die Mutter ist nur ein Teil. Aber der Bruder, der hat genau das Gleiche wie ich. Es ist irgendwo ein Stück von einem selber. Mir verschlägt es immer die Sprache, wenn man oder wenn ich das lese. Keins Adern fließt das gleiche Blut wie in Abels seines Bruders. Gerade haben sie noch Gott ein Opfer gebracht, gerade haben sie gebetet, gerade sind sie zu Gott gekommen und einen Satz später sagt der eine zu einem anderen, na komm mal mit, ich hab was für dich und lockt ihn aufs Feld und schlägt ihn gerade tot. Das Blut geht in die Erde und schreit zu Gott. Man kann also beten, kaum macht man die Augen auf, da sieht man den anderen und schaut schon auf ihn herab. Und da merkt man eigentlich, wie dicht diese Texte so an uns so heute dran sind. Die sind ja gar nicht fern. Auch wir können hier wunderbar im Gottesdienst sitzen und kaum ist der Gottesdienst fertig, dann gucken wir rechts oder links oder nach vorne oder hinten und denken, oh Mann, was der, die. Oder man kommt nach Hause und denkt, oh nee. Und dann merkt man, wie dicht das eigentlich ist. Ne? Also mir geht das so. Euch vielleicht nicht, ihr seid vielleicht besser als ich, aber mir geht das so. Ja, ich möchte also heute den Text wahrhaftig weitermachen. Und am Ende bringe ich den Bezug zum Advent dazu. Weil wir haben Advent und es ist eigentlich ein sehr guter Bezug. Und ich lese den Text jetzt, 1. Mose Kapitel 4, ich lese es wieder nach Luther, ich druck mir das immer so aus, also das ist ja eine andere Übersetzung hier, aber weil Luther eben sehr eingängig ist und wir viele Redewendungen einfach so kennen und die zum Teil in unsere Sprache auch eingegangen ist, unsere deutsche Sprache. Okay, bevor ich den lese, bete ich noch mal kurz. Lieber Vater im Himmel, hab ganz herzlichen Dank für dein Wort und hab ganz herzlichen Dank, dass du zu uns reden möchtest, dass du uns ansprechen möchtest, dass du ein Interesse an unserem Leben hast, dass wir dir nicht gleichgültig sind. Hab herzlichen Dank, dass wir durch dein Wort uns selber näher kennenlernen dürfen, dich näher kennenlernen dürfen und den Weg zu dir erkennen können. Und wir wollen dich bitten, dass du jetzt zu uns redest, zu jedem Einzelnen. Rede du durch dein Wort und durch die Worte, die ich jetzt auch noch weiter sage, durch die Lieder auch noch weiter. Wir fehlen uns dir an. Amen. Also das letzte Mal ging es ja, wie gesagt, der eine erschlägt den anderen, der Kain erschlägt den Abel. Und jetzt geht es in Vers 9 weiter. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Schuld ist schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg vor dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, jenseits von Eden gegen Osten. Und Kain erkannte seine Frau, die ward schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seinem Sohnes Namen Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren, Irad zeugte Mehujael, Mehujael zeugte Methushael, Methushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten, und sein Bruder hieß Jubal. Von dem herkommen alle Zither und Flötenspieler, ne, Musiker. Zilla aber gebar auch, nachdem den Tubal-Kain, der machte die Werkzeuge für alle Erz- und Eisenschmiede. Und die Schwester des Tubal-Kain war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Frauen, Lamechs, hört auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Soweit. Es fehlen noch zwei Verse. Die zwei Verse passen aber eigentlich besser zum nächsten Kapitel dazu. Das ist ja nächste Woche dran. Ist auch wieder sehr adventlich nämlich. Gut. Ich hatte mir gedacht, wie könnte man diesen ganzen Abschnitt überschreiben? Also so eine Überschrift drüber machen. Und ich habe mir gedacht, ich nenne es Gottes gnädiges Gericht. Gottes gnädiges Gericht. Ich muss mal den Text nochmal hinlegen. Als erstes stellt Gott eine rhetorische Frage. Wo ist dein Bruder Abel? Ja, weiß Gott das nicht, wo der Bruder Abel ist? Hat er das nicht gesehen? Natürlich hat er das gesehen. Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich weiß Gott das. Warum macht er das? Warum stellt Gott so eine komische Frage? Ist Gott nicht allmächtig? Kain weiß doch, wer Gott ist. Er weiß auch, dass der das weiß. Eigentlich. Der Frage öffnet Gott dem Kain eine Tür. Eine Tür, um zu sagen, ja, ich bin eigentlich, ich habe meinen Bruder umgebracht. Ich bin schuldig geworden. Es tut mir leid. Gott lässt dem Kain die Möglichkeit und sagt, hier, tritt ein, du hast noch die Chance. Gott ist derjenige, der die Chancen gibt, immer wieder. Selbst dem Brudermörder gibt er die Chance. Wie viel mehr sollten wir Menschen eine Chance geben und immer wieder Chancen geben? Es ist ganz ähnlich wie die Frage im Garten Eden, die Gott dem ersten Menschen, dem Adam, stellt. Adam, wo bist du? Erinnert euch vielleicht daran, das ist auch so ein geflügeltes Wort. Adam, wo bist du? Weiß Gott das nicht? Doch. Gott wusste natürlich, wo Adam war, dass er sich versteckt hat hinter irgendeinem Strauch. Natürlich wusste Gott das. Und auch da war es ja das Gleiche. Gott öffnete dem Adam die Tür und sagt, tritt rein, komm rein. Sag doch, bekenn doch deine Schuld. Sei doch offen zu mir. Ich kenne dich doch sowieso. Und Adam versteckte sich. Und wir wissen, wie es ja weiterging. Und bei Kain ebenso. Er sagt, wo ist dein Bruder Abel? Du kannst doch noch. Ich bin doch ein gnädiger, ein gütiger, ein liebender Gott. Was du getan hast, ist Sünde. Das ist nicht der Weg, den ich mir vorgestellt habe für euch. Gott öffnet dem Kain die Tür. Und er, ganz rotzfrech, ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Gott gibt dem Übertreter, dem Brudermörder, eine Chance. Ich frage mich immer, wo stecke ich in dem Text drinne? Wo ist dein Bruder? Wenn jetzt nur nach den totgeschlagenen Brüdern gefragt würde, dann wären wir alle schnell raus, denke ich mal. Denn ich vermute mal ganz stark, dass wir keinen totgeschlagenen Bruder haben. Aber Jesus sagt es ja in der Bergpredigt noch ganz anders. Er sagt es ja so, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Dummkopf, du Narr, dann hast du ihn eigentlich schon umgebracht. Dann bist du des Gerichtes schuldig. Und da muss ich sagen, ja, auch ich bin schuldig. Auch ich bin so einer wie der Kain. Ja? Auch ich bin so einer, der meinen Bruder schon totgeschlagen hat. Meinen leiblichen Bruder, wie meinen Mitmenschen, meine Familie, euch, die Nachbarn, Arbeitskollegen, Leute, die man auf der Straße trifft. Und dann denkt er, was ist das denn schon wieder für ein, was macht der für einen Blödsinn? Und man, vor einem bremst einer, ganz ohne Grund, fährt einen ins Auto, was auch immer. Und wie schnell ist man dann so dabei? Denkt, was ist das für ein Dummkopf, was ist das für ein Blödmann, was ist das für ein Narr, was ist das für ein, ihr wisst, was ich meine. Schuldig, Peter. Peter, du bist gemeint, das ist mein Text. Es ist unser Text, es ist auch dein Text. Von jedem Einzelnen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger natürlich, klar. Aber wir sind alle schuldig geworden. Jeder von uns. Ich habe mir das so aufgeschrieben, aber die Frage geht tiefer. Nach dem Gegenüber, dem wir unbrüderliche Gedanken gegenüber hegen. Es geht an uns alle. Wer schaut nicht schon auf den anderen runter? Er hebt sich so in Gedanken über den anderen. Ja, ich kann das doch besser, ich mache das doch besser. Ich bin doch besser, ich bin klüger. Ich kann diese Dinge besser als der andere. Wer erhebt sich nicht so? Wer redet nicht schlecht über den anderen? Ich hoffe, das machen wir alle nicht, aber wir machen es ja doch irgendwo. Weil wir doch über andere auch reden. Und so sind wir alle in der gleichen Situation, wenn wir Jesus dazu nehmen, der sagt, der ist ja verschärft, dass wir alle in der Situation keins sind. Jeder von uns. Wir setzen Gerüchte in die Welt. Oder, man kann auch sagen, wie oft haben wir etwas nicht getan, was wir hätten tun sollen. Wie Jesus einmal sagte, weiß gar nicht, Matthäus 24, 25 ist es, glaube ich, habt ihr mich besucht? Habt ihr das getan? Nein, habt ihr nicht? Ihr habt mich nicht. Als ich im Gefängnis war, als ich hungrig war. Auch die Dinge, die wir nicht getan haben, die wir schuldig geblieben sind, unserem Nächsten, fallen auf uns hinab, auf uns zurück. So. Also gehen wir schnell zum Tagesgeschäft wieder weiter über. Lesen schnell weiter, schauen schnell weg. Ich kann nur sagen, also das habe ich mir selber so gesagt, ne? Peter, sieh zu, dass diese Frage, wo ist dein Bruder, dass diese Frage in deinem Leben, also in meinem Leben, nicht verstummt. An keinem Tag verstummt. Ja, wir sind ja alle so, ja, wir sind ja, also Glaubensgeschwister sind wir, ne? Brüder und Schwestern sagen wir so, ne? Aber wir haben auch alle die gleichen Eltern. Also Ur-Eltern, ne? Also wir stammen alle von Adam und Eva ab. Wir sind alle auch, gehören alle zu der gleichen Familie, zu der Menschheitsfamilie. Wir sind alle miteinander irgendwie verbunden. Ich selber hatte nie so ein ganz tolles Verhältnis zu meinem Bruder, also meinem leiblichen Bruder, muss ich sagen. So, ne? Wo ich das gerade eben gesagt habe, dass wir alle zusammengehören, muss ich das ja noch näher erklären. War nie so das beste Verhältnis. Er ist der Klügere, er ist der Intelligentere, er ist der Begabtere. Und das hat er mich auch mal spüren lassen. Und ja, das kommt natürlich nicht so gut, wenn man das so mitbekommt. Also war nie so das liebevolle Verhältnis. Aber Ich muss es auch lernen, sagen. Peter, wo ist dein Bruder? Wie geht's dem? Du hast eine Verantwortung für deinen Bruder. So wie er eine Verantwortung auch für mich hat. Also, wir haben gegenseitig Verantwortung. Ich denke, es ist ein Lernprozess. Natürlich, das kann ich so von heute auf morgen oder von gerade eben auf jetzt oder wenn ich jetzt sagen, okay, ist wieder alles in Ordnung und jetzt es läuft alles perfekt und nee, ist es natürlich nicht. Und das braucht manchmal Monate und Jahre vielleicht auch. Aber die Frage ist doch, verschließe ich mein Herz dieser Frage gegenüber, wo ist dein Bruder Abel? Verschließe ich diese Frage mein Herz? Oder öffne ich mich und sage immer wieder, Herr, du hast ja recht. Und ich bin ja schuldig geworden. Es ist immer diese Frage, was ist mit deinem Herz los? Es geht nicht darum, dass wir perfekt alles machen müssen, nur kriegen wir es nicht hin. Wir können aber auf dem Weg sein. Immer wieder. Es ist ein Lernprozess. Frage darf nicht verstummen. Die Schlange möchte gerne, dass wir nicht diese Frage stellen, nicht an diese Frage denken. Und dann diese freche Antwort von Kain. Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und als ich das so gelesen hatte, vor ein paar Tagen nochmal so, dachte ich, ja. Ja, das sollst du. Ja, eigentlich sollst du das. Du sollst deines Bruders Hüter sein. Ja. Ey, das ist eine harte Botschaft. Das ist nicht ganz einfach. Genau das, das sollst du. Genau das erwartet Gott tatsächlich von dir. Bei einem Ausleger habe ich Folgendes gelesen. Ich habe es mal aufgeschrieben, was der geschrieben hat. Wer die Verantwortlichkeit für seinen Bruder ablehnt, zeigt nur, dass er ihn schon vorher in Gedanken totgeschlagen und verscharrt hat. Ja. Es gibt Brüder, es gibt Menschen, Nachbarn, unsere Nächsten, die es uns wirklich nicht ganz leicht machen. Das ist so. Aber wie ich gesagt habe, es ist ein Prozess. Und denken wir dann an diese Frage von Gott, an Kain, wo ist dein Bruder? Was hatte ich ganz zum Anfang gesagt? Warum stellt Gott die Frage? Weil er eine Tür öffnet. Und es gibt Menschen, die uns das nicht leicht machen. Wie mein Bruder, mein leiblicher Bruder, hat es mir nicht leicht gemacht. Aber Gott stellt mir die Frage, wo ist dein Bruder? Und macht mir die Tür damit auf. Denken wir immer an diese Frage, wo ist er? Er macht die Tür auf. Wir haben einen gnädigen Gott. Einen Gott, der es gut meint. Der es gut meint mit dir, mit deinem Leben, mit unserem Leben. Gott öffnet die Tür. Man darf lernen und Gott haut nicht mit dem Hammer rein. Aus der ganzen Geschichte von 1. Mose 3, aus dieser Sündenfallgeschichte, das war ja diese Entfremdung von Gott, folgt dann die Entfremdung zum Nächsten, zum Mitmenschen in dem Brudermord. Und nachher dann über diese Schuld und über diese Strafe, die Gott gibt, diesen Fluch, den Gott gibt, auch die Heimatlosigkeit des Kain. In dem Gericht der Strafe klingt es immer ganz laut. Gott spricht dem Kain seinen Schutz zu. Er antwortet ihm ja und sagt, das kann ich nicht tragen. Und dann wieder, Gott spricht dem Kain den Schutz zu. Ja, ich passe auf dich auf. Immer wieder. Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist einer, der es gut meint mit uns. Mit dir auch, mit mir. Das Menschenleben Das Menschenleben ist Gott heilig. So heilig, dass er auch noch das Leben eines Brudermörders für unantastbar erklärt. Leben ist heilig. Wir können uns da nicht dran vergehen. Denken wir jetzt an Krieg und so, ne? Zum Beispiel. Nein, es geht nicht. Es ist eine Sünde und Gott, dieses Blut, was auf den Schlachtfeldern, auf den Kriegsschauplätzen, überall was fließt, man könnte das eins zu eins jetzt hier so in diesen Text reinnehmen und sagen, es sickert in die Erde und die Erde schreit zu Gott. Egal wo dieses Blut auch immer fließt. Das Menschenleben ist Gott heilig und Gott ist der Herr des Lebens. Und kein Mensch hat das Recht, einem anderen das Leben zu nehmen. Das hat viele Konsequenzen. Können wir uns noch einmal darüber unterhalten, was das alles für Konsequenzen haben könnte. Wer sich an Kain vergreift, an dem will Gott siebenfach Gerechtigkeit üben, sagt er. Besiegelt wird das Ganze durch das Kainsmal, ein Zeichen an Kain. Was das ist, da haben sich die Theologen viele Gedanken gemacht, die Ausleger, was könnte das sein? Und ich bin ja immer so ein Typ und meine Art der Bibelauslegung ist ja, wenn es da nicht steht, dann brauche ich mir auch nicht allzu viele Gedanken dazu machen. Ich weiß nur, das ist ein Zeichen irgendwie. Ich mache mir nicht, ist das ein Profil? Nö, ich weiß es nicht. Es steht nicht da und steht auch sonst nicht in der Bibel drin. Es ist ein Zeichen, dass Gott gnädig ist, dass Gott langmütig ist und barmherzig ist, dass Gott nicht aufhört und dass selbst im Gericht er immer noch gnädig sein wird. Das ist das Zeichen. Und steht, soll das Leben von Kain sein. Und dann fängt er an, eine Stadt zu bauen und seine Nachkommen. Wie passt das denn zusammen? Passt das zusammen? Kain hat nicht viel gelernt. Und nachher geht es dann auch weiter. Nur lernen alle nicht viel. Da geht es von Wirtschaften, von Handwerkern, von Kultur wird berichtet. Und all das denkt man, ja, cool, tolle Sache. Das bringt auch die Menschen wieder zusammen, oder? Ich habe mich die Tage mit jemandem unterhalten und dann kamen wir so darauf, wo wir so gewohnt haben. Und da habe ich auch erzählt, ja, ich habe schon in verschiedenen Städten gewohnt und eigentlich ist es auf dem Dorf viel besser. Weil in der Stadt, da kennt man zum Teil den Nachbarn noch nicht mal richtig. Ich weiß noch, wo ich in Mönchengladbach, da habe ich meine liebe Frau kennengelernt. Sitzt da nebenan. Bin da eingezogen. Ich habe da 2 Jahre in dem Haus gewohnt. Und bis zum Schluss konnte ich meine Nachbarn nicht. Ganz am Anfang bin ich mal hingegangen, habe mal geklingelt, habe gesagt, oh, ich bin jetzt hier nebenan eingezogen, wollte mal sagen, wer ich bin und wenn man mich sieht. So. Und das war's. Nichts. Stadt. Also ist die Frage, bringt uns das näher zusammen, wenn wir näher zusammenrücken? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wir müssen uns innerlich öffnen. Nur dann bringt uns das näher zusammen. Ein letztes, die Zeit rennt so schnell, es steckt so viel in diesem Text drin. Ein letztes, und das ist aber noch was Wichtiges. Das ist nämlich dieser Mann, der heißt Lamech. Das ist der mit den 2 Frauen. Das ist auch schon wieder so eine krumme Sache. Eigentlich, von Jesus wissen wir ja eigentlich, ein Mann, eine Frau sollte es sein. So, ne? Und der fängt gerade schon wieder an, das ist eine komische Sache. Gerade 2 Frauen sich nehmen. Was soll das denn schon wieder? Also auch ein schräger Vogel. Ein Mann mit 2 Frauen. Durch Kain, also ich lese das mal einfach so vor, wie ich das aufgeschrieben habe, da komme ich zum Adventlichen noch. Durch Kain kam der Mord in die Welt Und Lamech steigert es zur Möglichkeit des vielfachen Mordes. Er sagt dann ja, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Also, der hat irgendwie eine Beule bekommen, dann hat er gerade umgebracht. Und Kain soll 7-mal gerecht werden, Lamech aber 77-mal. Er macht gerade Tabula Rasa, macht er. Das Vielfache. Er steigert es noch hinaus. Immer weiter von Gott weg. Habt ihr euch erinnert? Ich habe gesagt, Gott ist das Leben des Menschen heilig. Und Lamech reißt alles an sich. Wir merken also, es ist so eine, immer weiter geht es bergab. Es geht immer weiter. Von Adam, Eva, der Frucht, über Kain, der seinen Bruder erschlägt, über Lamech, der sich das Leben, der sich selbst zu Gott setzt, und es geht immer weiter runter. Und das ist ja die Geschichte der Urgeschichte. Es ist ja wichtig zu sehen, dass wir wollen ja was lernen daraus, wir wollen ja die Bibel verstehen und verstehen, warum dann nachher ja dann auch die Arche Noah kommt und so. Geht immer weiter runter. Der Mensch entfremdet sich immer weiter von Gott weg. Das ist eigentlich auch das, was wir heute auch in gesteigerter Form vorfinden, dass wir uns selber auf den Stuhl Gottes setzen. Überall. Und wir selber Gott spielen wollen. In allem. Ja, was hat das Ganze jetzt mit Advent zu tun? Das ist eine adventliche Botschaft auch. Ne? Wartet da vielleicht schon drauf. Denkt, oh, was erzählt der da? Also so dunkle Sachen und so düstere Sachen. Und oh, wir sind alles Brudermörder und wir sollen aufpassen oder die Frage nicht vergessen. Und ja, das sind wir schon sehr ernst. Advent ist eben nicht nur schöne Plätzchenduft und Kerzen nett zusammensitzen und heimliches Zuhause machen und so. Gerade eben haben wir ein Lied gesungen. Da heißt es in der zweiten Strophe, freue dich Welt, der Retter kommt. Genau darum geht es. Das ist Advent, der Retter kommt. Wir warten auf den Retter, auf den Heiland. Der Heiland wird geboren. Warum? Ist ja nicht einfach nur so ein komisches Wort, was kein Mensch gebraucht, außer jetzt zur Weihnachtszeit. Das Heiland, der Retter. Wir brauchen den Retter, du brauchst den Retter, ich brauche den Retter. Darum geht's doch. Ich habe meinen Bruder umgebracht. In Gedanken. Natürlich nicht wirklich. Also nicht physisch, also nicht so. Denn ich wirklich das Leben, aber mein Herz ist böse und ich warte auf den, der mich retten möchte. Und diese Zeit, in der wir leben jetzt gerade, da können wir doch daran denken, ja, ich bin schuldig geworden. Ich, Peter Merten, oder setz deinen Namen ein. Ich bin schuldig geworden und ich werde immer wieder schuldig. Und ich warte auf den, der mich rettet. Ich weiß es natürlich. Aber es ist ja gut, sich immer wieder turnusmäßig, einmal im Jahr, daran zu erinnern. Ich bin schuldig geworden und ich brauche den Retter. Und Gott macht mir immer wieder, wie ich es gerade schon gesagt habe, immer die Tür auf und sagt, wo ist er denn? Dein Bruder. Er macht es ein barmherziger, ein guter Gott. Er immer wieder eine Chance gibt. Wo ist dein Bruder? Ich bin dabei. Du bist dabei. Wo ist dein Bruder? Advent, das Warten auf die Geburt Jesu. Sagen wir es anders. Das Warten auf den Retter, auf meinen Retter, auf den Heiland. So wie Gott dem Kain gnädig die Tür aufmacht, den Lamech, so auch mir. Gott sucht uns, Gott geht uns nach, weil wir ihm nicht egal sind. Ich bin Gott nicht egal. Und du bist Gott auch nicht egal. Das Einzige, was er erwartet von dir, dass du, wenn er seine Frage an dich stellt, dass er sagt, ja Herr, hier bin ich. Ich bin nicht gut, aber du bist mein Retter. Und auf dich will ich vertrauen. Das ist eine wahrhaft gute und eine schöne adventliche Botschaft, denke ich mal. Wir warten auf den Retter, auf den Heiland, und den denken wir, dass er, ja, vor 2000 Jahren ist er ja gekommen. Das nächste Mal geht es dann da, dass er wiederkommen wird. Was das mit dem Text zu tun hat, das erkläre ich dann das nächste Mal. Ne? Okay.